Halleluja. Papa, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen. Papa, ich danke dir für jedes Herz, was heute Morgen da ist. Danke dir für jeden Menschen, der da ist. Papa, ich danke dir, dass du einen Ewigkeitsplan hast mit jedem Einzelnen. Papa, und ich bete, dass wir mehr und mehr hineinkommen in das, was du für uns hast. Ich bete, dass unsere Ohren geöffnet sind, dass wir deine Stimme hören, dass wir dir zuhören, dass wir deinen Willen kennen für unser Leben. Papa, ich bete, dass wir gehorsam werden, gehorsam der Stimme Gottes gegenüber deinem Willen, dass wir dein Wort kennen, dass wir deine Wege kennen. Papa, deine Wege sind so viel höher und deine Gedanken sind so viel höher als das, was wir uns wünschen. Vater, und ich bete, dass wir in unserem Herzen den Wunsch entwickeln, dir zu gefallen, auf deinen Wegen zu wandeln, dir nachzufolgen, den Hand an den Pflug zu legen, nicht zurückzuschauen, sondern auf das zu vertrauen, was du für uns hast, Papa. Und ich bete, dass wir, wie Bärbel schon vorhin gebetet hat, vorwärts gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, dass wir erleben, dass das, was uns nicht kaputt macht, dass es uns stärker macht. Dass wir erleben, dass wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Papa, und dass wir erleben, dass der in uns ist, stärker ist als der in der Welt ist. Und danke, dass du uns zu Überwindern gemacht hast. Wir überwinden weit durch den, der uns stark macht. Christus Jesus, in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow, welch ein Vorrecht, dass du für uns bist. Und wer kann wider uns sein? Halleluja. Amen. Boah, ich finde, das ist der Oberhammer. Immer noch, jetzt bin ich dieses Jahr 30 Jahre gläubig und immer noch kann ich nicht begreifen, dass Gott für mich ist. Immer noch kann ich nicht verstehen, warum Gott mich liebt. So viele meiner Kumpels von früher sind tot. Immer wieder kriege ich mit, wie einer geht. Und ich denke mir, Mann, das könntest auch du sein. Und Gott kommt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade in mein Leben, verändert alles, auch in deinem Leben. Ich hoffe es. Amen. Wisst ihr, dass wir Christen die Einzigen sind, die Freude haben? Freude haben? Wisst ihr, echte Freude ist an nichts geknüpft. Freude in dieser Welt ist an Finanzen geknüpft. Wenn du im Lotto gewinnst, freust du dich wie blöd. Ja? Und dann ist es irgendwann weg, dann freust du dich nicht mehr. Ja? Es nützt dir gar nichts. Die wahre Freude ist in deinem Herzen. Und die Freude kommt von Gott. Und die kann dir niemand rauben. Und die ist völlig unabhängig. Wisst ihr, ich sage oft, wenn du Freude hast in deinem Herzen, dann ist egal, ob du unter der Brücke leben musst oder ob du im Palast bist. Wenn du unter der Brücke nicht glücklich bist, bist du es auch im Palast nicht, glaub mir das. Der Palast kann dir nicht deine Freude zurückgeben. Die Freude muss von innen sein. Die kommt aus deinem Herzen. Die Freude musst du haben. Weißt du, ich liebe fröhliche Menschen. Wer von euch möchte lauter depressiv um sich rum haben? Von morgens bis nachts. Keiner, siehst du? Fang mal mit dir an. Wenn du in den Spiegel schaust, dann seid ihr schon zwei Fröhliche. Amen. Musst dich entscheiden. Das ist so wichtig. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Möchte heute ein bisschen weitermachen von dem Thema, wo wir vor zwei Wochen uns angeschaut haben. Wer weiß es noch? Früher war es immer einer, jetzt ist keiner, das wird schwer. Irgendwie muss was einfallen lassen. Unser Thema war unser Herzelein. Ja? Unser Herzelein, dass wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt. 1. Johannes 3,19, schauen wir nochmal an. Melli, lass die Finger glühen. Halleluja. Und ich glaube, das ist immens wichtig. Ich möchte heute noch einiges euch erklären über unser Herz. Unser Herz ist immens wichtig, immens wichtig. Daran erkennen wir, nochmal zur Wiederholung, wir müssen es erkennen. Gott weiß es. Du musst es erkennen. Das nützt dir auch nichts, wenn ich es kenne. Du musst es erkennen, dass wenn wir aus der Wahrheit sind, wenn die Wahrheit in deinem Herzen regiert, Jesus Christus ist die Wahrheit. Die Welt sagt, es gibt viele Wahrheiten. Nein, es gibt nur eine Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und sonst niemand. Okay? Und wenn du die Wahrheit erkennst oder erkannt hast und wenn du Christus erkannt hast, dann kannst du dein Herz vor ihm zum Schweigen bringen. Unser Herz hat eine immense Power. Unser Herz ist wie ein Stromkraftwerk. Da kommt eine immense Power raus. Die Frage ist, was passiert mit dieser Kraft? Wo wird diese Kraft kanalisiert? Wo kommt sie in Aktion? Menschen, die in ihrem Herzen verletzt sind, die können furchtbare Dinge tun. Die können Menschen umbringen, die können Kriege anfangen. Die können Dinge tun, um Dinge oder Menschen zu zerstören. Die können aber auch Menschen retten. Ich habe es letztes Mal gesagt, eine Mama, die irgendwo ist, alleine und das Kind ist krank, die schnappt das Kind auf den Arm und die läuft, wenn es sein muss, barfuß 50 Kilometer durch den Schnee. Und man fragt sich, wie konnte die das überleben? Die Kraft aus dem Herzen. Unser Herz hat eine unheimliche Kraft von Gott empfangen, eine unheimliche Energie. Und es ist so wichtig, was wir mit dieser Energie machen. Und wir dürfen unser Herz nicht freien Lauf lassen. Die Welt sagt, oh, was dein Herz dir sagt, das mache. Wenn ich den Bachelor anschaue, ich muss machen, was mein Herz mir sagt. Oh, sehr gefährlich. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, will es wieder fort. Ja, weißt du, dein Herz ist heute so, morgen so. Dein Herz kann dich heute umarmen oder dein Nachbarn und sagst, oh, mein bester Freund. Und du guckst heute Abend komisch und dann ist er morgen nicht mehr dein bester Freund. Dein Herz ist ein bisschen wie die Fahne im Wind. Aber Gott möchte, dass Stabilität in unser Herzen kommt. Amen. Wir können unser Herz zum Schweigen bringen. Nächster Vers. Alles noch Wiederholung. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, unser Herz ist schnell im Verdammungsbusiness und der Teufel ist ganz schnell dabei, dich anzuklagen und dir deine Fehler groß zu machen. Gott macht dir nie deine Fehler groß, sondern immer nur seine Liebe zu dir. Das ist immens wichtig. Gott wird dir niemals deine Fehler vorwerfen oder dir zeigen, was du falsch gemacht hast oder was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Das tut Gott nicht. Das machst auch du nicht. Machst du das mit deinen Kindern? Sagst du deinem Kind, wenn es mit 5 eine Scheibe eingeworfen hat, erzählst du ihm noch mit 15? Ja, weißt du noch, hast damals die Scheibe eingeworfen. Was bringt das? Gar nichts. Außer Verdammnis. Ja? Oder Anklage. Aber wenn uns unser Herz verdammt, und es sind nicht die Menschen drumherum, die dich verdammen, es ist dein eigenes Herz, was dich am meisten verdammt. Ich habe 3 Jahre in einem Prozess verbracht, wo ich todtraurig war, nur an Selbstmord dachte und total verzweifelt war. Und irgendwann hat Gott mich zu dieser Bibelstelle geführt. Ich bin fast wie vom Gaul gefallen. Da, was steht denn da in der Bibel? Das ist mir noch nie aufgefallen. Und dachte, wow, die Bibelstelle ist der Hammer. Da wurde mir bewusst, das sind nicht Menschen, die mich verdammen, nicht der Teufel, nicht Gott. Und das ist die wichtigste Erkenntnis, dass du verstehst, Gott verdammt dich niemals. Ja, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn es keine Verdammnis gibt von Gott, kann er dir keine geben. Kannst auch zum Bäcker gehen und sagen, hätte gerne 100 Gramm Bierschinken. Dann sagt er, habe ich nicht, ich habe nur Brötchen. Da kannst du diskutieren und sagen, sie sind aber ein komischer Bäcker. Ja, das wird nicht funktionieren. Also Gott hat keine Verdammnis für dich. Dass, wenn uns unser Herz verdammt und erkennt alle Dinge. Also, wir gehen heute noch ein Stück weiter hinein und schauen uns an, wie das Herz im Alten Bund, im Alten Testament war. Ich möchte euch das mal zeigen in Jeremia 17, Vers 9. Okay. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Als ich das mal gelesen habe, dachte ich, hey, woher kennt er mich? Interessant, oder? Das Herz ist trotzig und verzagt. Wichtig ist heute Morgen, und das werde ich euch noch zeigen aus dem Wort und erklären, mit einer Wiedergeburt hast du ein neues Herz bekommen. Du hast ein neues Herz von Gott bekommen und das hier spricht über dein altes Herz. Und da bin ich bei meinem Lieblingsthema, das größte Problem, was Christen haben, ist die Vermischung zwischen altem und neuem Bund. Zwischen dem, was im alten Bund steht und was im neuen Bund steht. Ja? Im neuen Bund steht, dass Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Und sobald eine Krankheit an die Türe klopft, kommen die Religiösen und sagen, Bruder, das ist vom Herrn. Der will dir was zeigen. Und dann sagst du, ja, aber steht doch, dass Jesus für all meine Wunden gestorben ist. Ja, ja, für alle, aber nicht für die. Das ist die Ausnahme der Ausnahmen. Das ist alles Blödsinn, Leute. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Wir sind eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Amen. Gott ist für mich und Jesus hat das Gesetz erfüllt, damit ich das Gesetz nicht mehr erfüllen muss. Amen. Seid ihr bei mir? Das ist der größte Rohrreiniger in deinem Leben. Das putzt alles raus, jede Kruste. Jede Verstopfung, ja, brauchst du keinen Stand und keinen Herzschrittmacher. Spült alles raus, was Gott nicht meint. Das beschreibt das alttestamentliche Herz, das Herz Adams. Amen. Das Herz Adams, das Herz der Menschen vor dem neuen Bund war trotzig und verzagt. Sehen wir das? Auszug aus Ägypten. Kaum sind sie raus, machen sie Party, machen das goldene Kalb. Ja? Sofort geht's wieder los mit Party. Ja, sofort haben sie Mose vergessen und so weiter. So war das alttestamentliche Herz, aber du hast ein neues Herz bekommen. Ich will euch das nur zeigen, damit wir eine Vollständigkeit halber das haben. In Hesekiel 36, Vers 26 und 27, da spricht Gott schon prophetisch vom neuen Herz. Da zeigt Gott schon seinen Plan, was er vorhat mit der Menschheit. Dass er sieht, das alte Herz ist zu nichts zu gebrauchen. Wir brauchen ein neues Herz. Ist das nicht gut?
Amen.
Naja, wir kommen noch dazu. Vielleicht wird's gegen später. Und Gott sagt hier, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz. Seht ihr das? Das trotzige Herz ist ein steinernes Herz. Mit dem kannst du nicht reden, mit dem kannst du nicht verhandeln. Das ist bockig, trotzig, zornig, da geht gar nichts. Und es hat immer recht. Und dieses Herz denkt, jeder hat das Recht auf meine Meinung. So ist dieses Herz gestrickt. Es ist ein steinernes Herz. Und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Was ist ein fleischernes Herz? Ein Herz, was lebt, was pumpt. Ein Herz, wo etwas fließt. Wisst ihr, Gott hat mir vor 2 Wochen ein Bild gegeben. Das begeistert mich einfach immer. Gott redet viel in Bildern zu mir. Wisst ihr, in ein Herz fließt was rein und es fließt was? Hey, ihr könnt alle Doktor werden. Seid ihr auch im Geist. Glaubt ihr das? Wisst ihr, wenn wir das so im Natürlichen sehen, dann kennen wir ja nichts anderes. Wir denken, ja klar, fließt rein, fließt raus, pumpt das Blut rum. Aber wisst ihr, dass das symbolisch auch für unser geistiges Herz steht? In unser geistiges Herz muss was reinfließen. Und zwar die Liebe Gottes. Die Gnade Gottes muss reinfließen. Erbarmen muss reinfließen. Vergebung muss reinfließen. Seid ihr bei mir? Und im gleichen Maß, wie das reinfließt, muss das rausfließen. Sonst stimmt was nicht. Stell dir mal das natürliche Herz vor, da fließen nur 7 Liter Blut rein, aber nichts mehr raus. Was passiert mit dem Ding? Boom. Ja. Wisst ihr, im Geist ist es nichts anderes. Wenn du dich immer nur lieben lässt und mit dir selber eine Heilige Geist-Party feierst, oh, der hat mich so lieb, ich halte es kaum aus. Und er sagt, geh raus, sag's deinem Nachbarn, dem Nachbarn nicht. Dann stimmt was nicht. Die Liebe, die in dich hineinfließt, die verändert dich. Amen. Weißt du, was an deiner Wiedergeburt passiert ist? An deiner Wiedergeburt sind 2 Dinge passiert. Dein toter Geist wurde lebendig und hat eine Verbindung, eine Telefonleitung zu Gott gekriegt. Die bei Adam gekappt war, hast du zurückgekriegt. Du kannst Gottes Willen verstehen. Du kannst seine Stimme hören. Du bist verbunden mit ihm. Und gleichzeitig ist das was Zweites passiert. Es kam eine neue Verbindung von deinem wiedergeborenen Geist in dein Herz. In dein wiedergeborenes Herz. Und jetzt kannst du Gott spüren. Du kannst ihn nicht nur hören, du kannst ihn spüren. Wenn ich meine Frau nur hören kann, ist langweilig. Ich will sie auch spüren. Nichts Böses denken jetzt. Amen. Aber ist das nicht so? Denk an deine eigenen Kinder. Willst du sie nur hören durchs Telefon oder willst du sie auch in den Arm nehmen? Wenn du ein Baby auf die Welt gebracht hast, die nehmen es dir gleich weg und sagen, wir schicken dir ein paar Bilder. Halt, ich will das. Na, jetzt hier. Gott ist nicht anders. Gott will, dass du ihn hörst und er will, dass du ihn spürst. Und das ist das Fantastischste, was passiert. Das ist das größte Wunder für die Menschheit, dass Gott dich spüren lässt. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, was ich den Vater nicht hören. Oder sagen höre, so rum. Oder ich kann nichts tun, was ich nicht sehe, was er tut. Also Jesus hat nichts aus sich getan, weil er der Sohn Gottes war. Tschakka, ich kann's. Ich bin der Motivationsprediger. Nein, er fragte den Vater, was ist jetzt dran? Weißt du, manchmal ist es dran, nicht für die ganze Stadt Heidelberg zu beten. Manchmal ist es dran, für eine Person zu beten, die Gott dir zeigt. Und wahrscheinlich ist es die du am allerwenigsten magst. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe 2 ganz tolle Nachbarn nebendran. Gott hat am Anfang gesagt, sei lieb und nett zu denen. Nö, mag ich nicht. 4 Jahre Krieg. Nach 4 Jahren hat Gott gesagt, wie sieht's jetzt aus? Hast du jetzt Bock drauf? Hab ich gesagt, ja, okay, ist mal lieber als Streit. Bin ich rüber, hab mich ein paar Mal entschuldigt, so, ne, wie man halt sich halt so entschuldigt durch die Blume. Jetzt haben wir so eine Art Waffenstillstand. Ist noch nicht gut, aber es ist besser als Streit. Amen. Ich hätte mir das sparen können, wenn ich gehorsam gewesen wäre, versteht ihr? Aber wir lernen, alles ist ein Lernprozess im Leben. Auch wenn du 60 bist, musst du immer noch lernen. Wisst ihr, im Geist kommst du nie in die Rente. Im Geist bist du nie in der Rente. Die gibt's gar nicht bei Gott. Das Wort Rente, Pension gibt's in der Bibel nicht. Die waren mit 80 noch fit wie Turnschuhe. Amen. Halleluja. Wow. Und hier siehst du das schon, dass Gott einen Plan hat. Er hat gewusst, so funktioniert's nicht. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen das zurück, was verloren gegangen ist, die Verbindung zum Vater. Wisst ihr, nichts ist schlimmer als Religion in dieser Welt. Religion ist das Furchtbarste, was es gibt. Ich hasse Religion in jeder Form. Weil Religion nützt keinem Menschen auch nur irgendwas. Auch christliche Religion nützt dir überhaupt gar nichts. Wenn du mit manchen Christen redest, dann erzählen sie von ihrem Gebäude, wie schön ihre Kirche oder ihre Gemeinde ist. Das ist doch nicht Gemeinde. Gemeinde bist du. Du bist ein lebendiger Baustein. Wir können uns auch heute Morgen auf dem Acker treffen oder wie die ersten Christen in den Katakomben bei den stinkenden Leichen. Da hat's nicht nach Zitrone gerochen, aber da war der Heilige Geist, da war die Gegenwart Gottes, versteht ihr? Und ich möchte da sein, wo die Gegenwart Gottes ist. Und es ist mir egal, wo das ist. Amen. Und wenn dann ein Gebäude dazukommt, Halleluja. Aber das Gebäude ist nicht die Lösung. Die Lösung ist immer die Gegenwart Gottes, erfahrbar für Menschen, erlebbar für Menschen. Ein Gebäude heilt dich nicht, ein Gebäude liebt dich nicht, ein Gebäude befreit dich nicht, aber der Heilige Geist, er liebt dich, er befreit dich, er gibt dir das, was du brauchst, er tröstet dich, er gibt dir Zuspruch, er verändert dich, er baut dich wieder auf, er nimmt dich an der Hand und zieht dich aus der Grube. Halleluja! Darum geht's. Das ist so immens wichtig. Sprüche 4, Vers 23. Hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das habe ich euch schon ein paar Mal vorgelesen. Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Oh, das macht meine Frau für mich. Oh, da wird mein Pastor für bezahlt. Der soll jeden Tag für mein Herzlein beten. Funktioniert das? Du musst dein Herz behüten. Du musst aufpassen, was in dein Herz hineinfließt. Denn das, was reinfließt, du reinfließen lässt in dein Herz, das fließt wieder raus. Glaub es mir. Wenn du Bitterkeit und Enttäuschung hineinfließen lässt, was wird dein Mund reden? Bitterkeit und Enttäuschung. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen, neulich ist gut, schon ein paar Monate her. Jemand, der schon 5-mal geschieden ist. Er sagt zu mir, Ehe ist scheiße. Was habe ich das? Heilung, Herr. Ehe ist nicht gut, hat er gemeint. Ich brauche auch noch Heilung, merkt ihr? Ehe, aber er sagte dieses Wort. Na, ich sage, Ehe ist nicht schlecht, weil du 5-mal gescheitert bist. Ehe ist von Gott gegeben, ist gut. Deswegen ist es nicht schlecht. Stimmt's? Wenn 5 bei BASF arbeiten und da ist ein schlechter Vorarbeiter, dann sagen alle 5, ja, BASF ist eine blöde Firma. Die Firma kann nichts dazu. Nur weil da ein Vorarbeiter ist, der nicht in Ordnung ist. Versteht ihr? Und Gott ist gut, er ist für dich. Und er sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Pass auf. Pass auf. Zu mir hat ein Mann mal gesagt, oh, ich könnte meinen Job anfangen in der Videoabteilung. Kennt ihr noch VHS-Kassetten? Die Älteren unter uns. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass der Job von Gott ist? Ja, ich finde nichts anders. Dann habe ich gesagt, da gibt's eine Pornoabteilung. Glaubst du? Ja, ich bin geschützt. Sag ich, erzähl mir doch keinen Mist. Wenn ich an ein Lagerfeuer gehe und sage, ich schmeiß da kein Stück Holz rein, wenn ich nach Hause komme, weiß Bärbel, wo ich war. Nach was stinke ich denn? Habe ich zu ihm gesagt, lass das, Bruder, das ist nicht von Gott. Wir müssen weise sein. Wir müssen unser Herz bewahren. Vielleicht guckst du 10-mal daneben, was beim 11. Mal. Wir müssen aufpassen. Nicht alles, was wir in unser Herz lassen, ist gut für uns. Wir müssen unser Herz bewahren, das macht Gott nicht für uns. Er versucht uns zu helfen, uns zu ermahnen, sagt, lass das jetzt nicht zu. Ich habe es am Donnerstag erzählt mit dem Sammy. Wir haben als manchmal Kämpfe, gell Sammy? Und der Papa ist schwierig, ich weiß. Sammy, sein Vater ist extrem schwierig. Ist mein Vater sein Sohn, ich kenne den. Und dann habe ich wieder was zu ihm gesagt, was nicht gut war. Und dann bin ich abends ins Bett und dann sagt der Heilige Geist zu mir, du morgen früh als erstes entschuldigst du dich beim Samuel. Hey Leute, wenn wir nicht mehr korrigierbar sind, dann wird's gefährlich. Wenn der Heilige Geist mich nicht mehr korrigieren kann, dann wird's gefährlich. Sünde ist nicht so gefährlich. Versagen ist nicht so gefährlich. Gott weiß, dass wir noch sündigen werden. Er weiß, dass wir noch versagen werden. Aber wenn wir nicht mehr korrigierbar sind, dann wird das Eis ganz dünn. Das ist übrigens in jeder Familie so, es ist in jeder Firma so. Es ist überall in jedem Bereich unseres Lebens, wenn wir nicht mehr korrigierbar sind. Wenn dich die Polizei anhält und sagt, Führerschein, Fahrzeugschein, sagst du, geh den Scheiß an, Alter. Ja, dann am besten, das habe ich schon wieder gesagt. Es geht dich nichts an. Dann wirst du mal sehen, wie schnell er seine Autorität ausspielt. Glaubst du das? Der wird dir ganz schnell zeigen, wer von beiden oder von euch beiden die höhere Autorität hat. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wenn es dir nicht gut geht, wenn Depression an deine Türe klopft, was denkst du, wo die herkommt? Wenn Bitterkeit an deine Türe klopft, wo kommt die her? Von Dingen, die du hörst und erlebst. Wer muss aufpassen? Du selber. Das kapieren die meisten Christen nicht. Die lassen alles zu und dann wundern sie sich, dass alles explodiert in ihrem Leben. Und dann klagen sie Gott an, dann klagen sie den Schuldiger an, dann klagen sie jeden an und zum Schluss kriegen sie Selbstmordgedanken. Aber sie müssen auf ihr Herzlein aufpassen. Es war einer der längsten Prozesse in meinem Leben, auf mein Herz aufzupassen. Daraus quillt das Leben. Was glaubst du, wie oft der Teufel mir sagt, predige doch du nimmer, du kannst gar nicht gut predigen, du sagst immer das X-Wort. Sagt er bestimmt nachher wieder, ist mir doch wurscht. sage ich, Gott, es tut mir leid, ich will das nimmer. Und ich schaffe das. Ich schaffe das. Irgendwann sage ich es nimmer. Amen. Und dann ist es gut. Und ich schäme mich nicht, meine Fehler euch zu zeigen. Weil dann merkt ihr, dass ich nicht der Oberheilige bin, sondern dass ich nur der Lautsprecher bin. Aber ein Lautsprecher, der die Musik liebt. Amen. Großer Unterschied. Halleluja. Also, pass auf dein Herzlein auf. Daraus quillt das Leben. Wenn es dir nicht gut geht, sind nicht die anderen schuld. Du selber bist schuld. Weil du lässt es in dein Herz fließen. Habt ihr das verstanden, das Prinzip? Du musst sagen, stopp, bis dahin und nicht weiter. Ein Mann hat mir geschrieben, der im Internet unsere Predigten anhört, sagt, da wissen Sie, ich wünsche mir so sehr was und es kommt nicht. Und ich habe so gebockt und ich war so zornig auf Gott und auf die Welt und alles. Und da habe ich ihre Predigt gehört. Ich soll meinem Herz sagen, halt die Schnauze. Seit ich das mache, ist es erträglich geworden. Ja, sag deinem Herz, halt die Schnauze jetzt. Das labert immer dazwischen. Da kommen wir noch dazu. Zeige ich euch gleich im Wort. Amen. Unser Herz muss in die Übereinstimmung mit dem Geist kommen. Dann ist es fantastisch. Wenn dein Herz will, was Gott will, hast du keine Sorgen mehr. Du hast keine Ängste mehr. Du hast keine Nöte mehr. Wenn dein Herz will, was Gott will, was soll dich denn dann anklagen oder angreifen? Nichts. Stimmt's? Bist du frei? Es ist ein Unterschied, ob du angegriffen wirst, weil du gesündigt hast, dann weißt du warum. Oder weil der Teufel dich angreift, weil du richtig bist. Dann weißt du auch warum. Und da ist Freude, weil du spürst, Gott ist mit mir. Da kannst du alles überwinden. Du kannst durch die größten Schwierigkeiten durch. Und ich bin durch einige Schwierigkeiten in meinem Leben, durch einige Jahre der Tränen. Ich predige das so locker flockig, aber einer zahlt den Preis, das wisst ihr. Wenn einer dir helfen kann, wenn ein Arzt da ist, der dir helfen kann, dann nicht, weil der morgens einen Zettel gezogen hat im Überraschungsein, da steht drin, ab jetzt sind Sie Arzt. Der hat Jahre studiert und gelernt und studiert und gelernt und Tränen vergossen. Vielleicht war er manchmal am Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe auf. Aber er hat durchgehalten und jetzt ist er ein guter Arzt für dich. Im Geist ist es nichts anderes. Kein Meister fällt vom Himmel. Als Paulus sich bekehrt hat, ging er in die Gemeinde und hat den Leuten lauter Mist erzählt. Dann Barnabas hat sich erbarmt und hat Paulus 14 Jahre aus der Gemeinde raus. Er gesagt, Junge, du hast viel Eifer, aber wenig Einsicht. Komm mal mit. Hat in 14 Jahre, wie lange haben wir Erbarmen mit jemand? Ich will jetzt keine Antwort, ist schon gut. Ich sehe es an euren Gesichtern. 14 Jahre ihn geschult und trainiert und sich erbarmt. Und was wurde aus Paulus? Einer der größten Apostel. 2/3 des Neuen Testaments geschrieben. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Paulus ist durch Veränderungsprozesse durch. Und das jeder. Ich habe noch keinen gefunden in der Bibel, ob Männlein oder Weiblein, wo es gemacht, tschakka, jetzt so, hupp, das war's. Das ging alles durch Tränen, durch Leid, durch Schmerz, durch Veränderung, durch hinfallen, aufstehen, so lernt ein Kind laufen. Hinfallen, aufstehen. Das Wichtige ist nicht hinfallen. Der Fokus muss auf dem Aufstehen sein. Auch du, wenn du hinfällst, okay, who cares? Steh wieder auf. Schüttel den Staub ab, geh weiter. Amen. Und das ist der Job, den du haben musst mit deinem Herzlein. Römer 5, Vers 5. Und jetzt schauen wir uns das Herz der neuen Schöpfung an. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Siehst du das? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein neues, wiedergeborenes Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Seht ihr das? Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Gar nichts. Der Heilige Geist ist immens wichtig. Er ist der Strom, wie ich es oft sage. Du kannst den teuersten Staubsauger kaufen und den besten Stromvertrag abschließen. Wenn du den Stecker nicht in die Dose steckst, passiert da gar nichts. Und manche Christen sind schlau. Die lassen den Stecker raus und sagen, ich weiß, wie das sich anhört. Mann, den ganzen Tag. Bruder, siehst du meine Salbung? Ich war mal in Amerika auf einer Konferenz. Ich habe gedacht, ich kriege einen Vogel. Kamen sie alle, haben mir so eine Visitenkarte geschenkt. CEO so und so. Sag ich, was bist du? Vorstandsvorsitzender, cool. Ja, von was denn? Ja, von meiner eigenen Firma. Dann laber ich mit dem 10 Minuten, bin völlig beeindruckt. Dann sag ich, ja, wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, nur mich. Nimm deine Karte, hey, ich trinke noch einen Kaffee. So ein, was soll das? Wisst ihr, es gibt so Leute, die sind so seltsam. Keine Ahnung. Paulus ist auch nicht rumgelaufen, hat Kärtchen verteilt, weißt du? Das ist nicht vom Heiligen Geist. Wenn dich jemand empfiehlt, dann ist es der Heilige Geist und nicht Menschen. Amen. Wenn du auf Menschenempfehlungen hoffst, dann bist du schon falsch. Da bist du schon falsch gestrickt. Weil die Menschen, wenn sie dich empfehlen, haben sie ein Bild von dir. Und dieses Bild ist da oben. Und dann musst du auf dem Sockel stehen. Kennt ihr das? So Statuen stehen auf dem Sockel. Und deswegen sage ich euch immer, stellt mich nicht auf den Sockel. Das ist so saumäßig anstrengend für mich, da stehen zu bleiben und deinen Ansprüchen zu genügen. Ich bin lieber auf dem Boden und du siehst meine Fehler und hast mich trotzdem lieb, dann ist es gut. Als wenn du so ein Bild von mir hast, ich bin der Überprediger, Überpastor oder was auch immer. Und dann muss ich da auf dem Sockel stehen und sage, das ist anstrengend. Nein, und es ist langweilig, immer da stehen. Amen. Dann lern mich lieber kennen mit meinen Fehlern. Und wenn du mich dann immer noch liebst, wow, super, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Ich mache dasselbe mit dir. Halleluja. So, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Also Gott hat seinen Teil getan. Gott gibt mir mehr Liebe. Eines der dümmsten Gebete, die es gibt. Gott gibt mir mehr Gnade. Noch dümmer. Gott gibt mir mehr Errettung. Jetzt wird's ganz schlimm. Es ist genauso, wenn ich bete und sage, oh Herr, ich hätte so gerne ein Bad. Schenk mir ein Bad. Und Gott sagt, ich schenke dir einen Spiegel. Wie wär's damit? Oh Herr, schenk mir doch ein Bad. Ah, in der Bibel steht beim Barte des Propheten, wie das Öl von Aarons Haupt in den Bad lief. Ich hätte so gerne ein Predigerbad. Und je länger, desto besser. Ja, ihr lacht. Was glaubt ihr denn, wie es Gott als im Himmel geht? Wo ich in Kempten gepredigt habe vor 2 Wochen, habe sogar erzählt. 10 Menschen nach der Predigt kommen. Bruder, kannst du mich segnen? Habe ich gesagt, nein. Ich mache mir dann einen Spaß draus. Ich bin auch nicht immer ganz so lieb. Nein. Und die eine hat fast gleich angefangen weinen. Habe ich gesagt, halt, das war ein Spaß. Ich kann dich nicht mehr segnen. Warum nicht? Habe ich gesagt, weil du schon gesegnet bist. Wenn Gott dich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel, seid ihr bei mir? Was kann dann ich dich noch segnen? Das ist genauso, wenn du sagst, Thomas, gib mir mal mehr Leben. Gott hat den Odem in dich reingehaucht. Sonst wärst du heute Morgen nicht da. Oder würdest nicht so gerade sitzen und mich angrinsen, würdest du in einer anderen Form ein bisschen so. Versteht ihr, was ich sagen will? Gib mir mal mehr Leben, Thomas. Das ist wie wenn du ein Atomkraftwerk hast, zu deiner vollen Verfügung sagst, Thomas, schenk mir doch bitte eine Batterie. Bitte, bitte, schenk mir eine Batterie. Ich brauche mehr Strom. Ihr merkt schon, gell? Wenn es lustig ist, merkt man sich's leichter. Halleluja. Gott hat seine Liebe ausgegossen in dein Herzen. So, warum ist es manchmal so, dass wir nicht alle Menschen lieben können? Weil wir nicht wollen. Wir können. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Wir können jeden Menschen lieben. Es ist nur eine Entscheidung entfernt. Ja oder nein? Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, und ich habe jahrelang mit dieser Bibelstelle gekämpft, wie kann der Typ sagen, weißt du, von den Rockern, wo ich herkomme, da klärt man das mit den Fäusten, da macht's klitsch, klatsch und dann ist es erledigt. Dann hast du mal Glück, dann hast du mal Pech, dann kommen mal die Jungs dazu, mal die Jungs, mal wird's größer, wieder kleiner, aber man regelt es. Und dann wäre ich Christ und dann stehe ich da, ich so, meine Feinde lieben, wenn der mir einen auf die rechte Backe klatscht, soll ich die linke hinhalten. Wie soll das funktionieren? Ich habe jahrelang gebetet, Jesus, erklär mir diese Bibelstelle, ich verstehe die nicht. Dann hat Jesus gesagt, weißt du, Thomas, der Groll in deinem Herzen, bei mir, wir sind beim Herzensthema, der Groll in deinem Herzen ist für dich schädlicher wie die 2. Ohrfeige. Wow, habe ich gedacht, krass. Wow. Der Groll in deinem Herzen ist schlimmer wie die 2. Ohrfeige. Wäre Gott nicht gut, wäre diese Bibelstelle nicht gut. Und wenn das nicht stimmen würde, wäre diese Bibelstelle eine absolute Frechheit. Wenn das nicht gut wäre für mich, meine Feinde zu lieben, es geht um mich, nicht um meine Feinde. Vergebung ist immer, wo ich vergebe, nicht um dem Willen, sondern um meinetwillen. Ich vergebe, damit in meinem Herzen Frieden einzieht. Was der macht oder ob der sich entschuldigt, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich vergebe, ich lebe in der Vergebung, damit mein Friede nicht geraubt wird. Tue ich das nicht, werde ich gelebt. Leute, ich bin jahrelang gelebt worden von anderen Menschen und von Umständen. Jeder hat mich gelebt. Jeder, der was Gutes zu mir gesagt hat, war mein Freund, die anderen waren alle X. Jeder hat mich, ich habe selber nicht gelebt, ich war wie ferngesteuert. Manchmal sind Christen wie so, die haben so ein Schaltbot da vorne mit so Knöpfen, weißt du? Da kannst du drauf spielen. Und genauso wie du sie haben willst, so sind sie dann. Du gibst ihnen ein Kompliment. Oh, der Thomas, der ist so ein lieber Pastor. Der hat euch gesagt, ich sehe gut aus. Der ist immer so lieb. Dann gehst raus, holst den Kaffee. Kaffee vor der Predigt gibt's nicht. Nur für die Mitarbeiter. Dann sagt der Thomas, Kaffee gibt's nicht und hier drin auch nicht. Das nehme ich kein Kaffeekränzchen, das machen wir nach dem Gottesdienst. Und der blöd, komm nimmer. Ich habe mich voll verletzt. Und nun Kaffee angemacht. Ja, was jetzt? Was lässt du in dein Herz? Was fließt wieder raus? Wisst ihr, und das Tolle ist, bei Gott, selbst wenn was reingeflossen ist, kannst du immer noch sofort Stopp sagen. Wenn du merkst, oh, das tut mir gerade gar nicht gut, die Situation. Oh, ich merke gerade, oh. Als wir in Kempten waren, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, haben wir uns verfahren. Dann bin ich da auf den Bürgersteig gefahren in Bayern. Ja, nein, wusste ja, geh. Dann habe ich gedacht, da kannst du noch schön vorbeilaufen. Da kommt da so ein alter Bayer an. Kopft mir halber aufs Auto und macht mich voll an. Boah, wenn Bärbel, Gott sei Dank war Bärbel dabei. Boah, ich merke dann immer, mein Halsschlagader schwillt, mein Ohren glühen, ich wollte schon aussteigen. Alter Sack, was willst du? Hau dir eine rein. Mein Thema war Vergebung abends. Dann sagt Bärbel, Schatz, komm runter. Ist gut, wenn du eine Frau hast. Ey, Dann fahren wir ums Eck rum, läuft er da, guckt er wieder rüber. Und ich hab, die hat schon gemerkt, der will anhalten. Oh Mann. Und dann, Bärbel, Schatz, fahr weiter. Fahr bloß weiter jetzt. Ja, ich fahr weiter jetzt. Und dann so nach 2 Minuten, dann merke ich so, ach du grüne Neune, kennt ihr das? Wenn du es am liebsten hast, Gott, ich bin mir ab. Oh, ich schäme mich gerade. Ja. Und dann kommt der Spielfilm. Was wäre, du hättest ihm jetzt eine geklatscht? Was ist, wenn der heute Abend in Gottesdienst kommen würde? Oh, ich dachte, alter Falter, hey. Herr, befreie mich von meinem Groll und meinem Zorn. Ja, Amen. Ist das eine Baustelle, die wir haben? Ja. Boah, unser Herz hat eine Kraft, das sag ich dir, du. Und ich sag immer wieder zu Bärbel, hey, die Leute wissen gar nicht, was die für eine Gnade haben, dass ich mich bekehrt hab. Gestern wieder einer mit seinem Geländewagen fährt er von der Bundesstraße runter in Zeitlupe links. Denke ich, Kelle, gib Gas, da langt's mir auch noch. Da fährt er ganz langsam rum. Dann habe ich so gemotzt, dann hat er so einen Rückspiegel und dann fährt er extra langsam. Habe ich wieder gemerkt, gut, danke Jesus, Halleluja, Zorn, du gehst weg, 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 weg. Links, gleich links abgebogen. Amen. Hey, bewahre dein Herz. Wir müssen unser Herz bewahren, versteht ihr? Ich weiß nicht, ob irgendwann der Tag kommt, wo du sagen kannst, jetzt habe ich es geschafft. Die Bibel sagt, wer meint, der steht. Seh zu, dass er nicht fällt. Das ist für mich eine Baustelle. Deins ist vielleicht wo ganz anders. Ja, vielleicht kriegst du dein Zalando-Paket und du schreist gerade vor Glück, machst auf und da ist ein paar Herrenschuhe drin. Und da steht der Name vom Verpacker und du sagst, ich fahr da runter. Keine Ahnung, Spaß. Also die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Aber wir müssen uns entscheiden, weil der Teufel und die Umstände immer wieder probieren, dich bitter zu machen. Dich immer wieder versuchen herauszufordern. Weißt du, der Teufel ist ein Fußballspieler. Der spielt dir immer einen Ball zu. Dass der den Ball zuspielt, das macht er, ist sein Job. Was ist dein Job? Den Ball nicht zurückzuspielen. Sobald du den Ball zurückspielst, bist du im Spiel. Dann viel Spaß, das macht keinen Spaß mit dem. Spiel den Ball nicht zurück, ignoriere den. Ignorieren, ich hätte den Opa auch gleich ignorieren sollen. Komm, Opa, lauf, sei gesegnet, genieß den Tag, den Sonnenschein. Stimmt's? Oft gelingt mir das auch. Von 100 Mal gelingt es mir bestimmt 99, aber das eine Mal, dieses eine Mal, wo er dich irgendwie auf dem falschen Ding erwischt, wo, weißt, wenn du, ich bin rumgefahren, hab die Straße nicht gefunden, da bist du schon ein bisschen gestresst. Und da kommt da so einer, wo genug Platz ist. Früher habe ich gesagt, kommst du mir gerade recht. Warum ist dein Gesicht in meine Faust gefallen? Aber das ist nicht mehr dran, das Programm. Gott sei Dank, oder? Ja, das war manchmal so, wenn die Polizei kam nach einer Schlägerei, sage ich gar nichts dazu, dem sein Gesicht ist in meine Faust gefallen. Spaßvogel, wir sehen uns vor Gericht, sag, ja, alles gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Markus 2, Vers 8. Markus 2, Vers 8. Und da siehst du, was dein Herz voll ist. Wir denken mit dem Herzen. Das müsst ihr wissen, wir denken mit dem Herzen. Wir denken mit dem Herzen. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selber dachten. Jesus erkannte in seinem Geist. Wer hat es Jesus gezeigt? Der Heilige Geist. Sofort. Der Heilige Geist ist der, der die Tiefen der Gottheit erforscht. Und er weiß, welches die Gedanken des Vaters sind. Und er kennt auch deine Gedanken. Weißt du das? Es gibt nichts in deinem Herzen, was verborgen ist. Gott weiß es durch den Heiligen Geist. Weil der sieht dich. Ja? Und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was denkt ihr solches in euren Herzen? Wir denken mit dem Herzen. So wie dein Herz ist, so denkst du. Was du in deinem Herzen hast, das ist für dich wichtig. Ich sage euch so oft, wenn ihr euch selber zuhört, dann merkt ihr, was euch wichtig ist im Leben. Über das, was du erzählst, das ist dir wichtig. Erzählst du über Jesus oder über das Fußballspiel von gestern? Erzählst du über deine Nachbarn, über deinen Arbeitsplatz, über dein Auto, über dein Hobby? Man merkt sofort, wo jemand ist. Viele Christen erzählen permanent von ihrer Krankheit und von ihren Ängsten. Weil damit ist ihr Herz voll. Von was hat Jesus die ganze Zeit geredet? Vom Vater. Jesus sprach ununterbrochen vom Vater. Warum? Weil sein Herz voll war mit der Liebe zum Vater. Er wollte den Menschen den Vater nahebringen, nicht eine neue Religion, nicht sie abermals knechten, sondern sie frei machen, weil sie überwunden waren vom Teufel und von Religion. Guck mal, 300 Jahre hat's gedauert, war die erste Gemeinde weg und die katholische Kirche war gegründet. Sofort hat der Teufel gesagt, wenn ich sie nicht besiegen kann, dann verbiege ich sie so, wie ich sie haben will. Macht er immer so. Weißt du, wenn er dich nicht besiegen kann, wenn er Jesus nicht aus dir rausklauen kann, dann kommt er mit Religion und sagt, aber Bruder, das gefällt dem Vater gar nicht. Der Vater sieht alles. Du musst Buße tun. Du musst auf den Knien rutschen. 5-mal um den Emmertsgrund. Und 2-mal mit Pauken und Trompeten. Ihr lacht darüber. Solche Sachen hört man manchmal. Natürlich schön religiös verpackt. Ja, ich muss jetzt jeden Tag 2 Stunden beten, hat Gott mir gesagt. Ja, dann bete doch 2 Stunden. Bärbel, magst du heute essen? 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 Bärbel, kochst du heute? Bärbel, magst du heute essen? Meinst du, es gefällt dir, wenn ich das 2 Stunden am Stück mache? Wird sie begeistert sein? Aber der Vater ganz bestimmt. Der Vater ist bestimmt ganz bestimmt begeistert, wenn du so betest. Glaubst du das? Oder macht er... Manchmal beten wir 2 Stunden, aber nicht so. Das muss aus dem Geist geboren sein, versteht ihr? Aus dem Heiligen Geist geboren, nicht Programm. Die meisten Gemeinden und Kirchen haben den Heiligen Geist mit Programm ersetzt. Es gibt Programm für alles. Da wird sogar bestimmt, wann der Heilige Geist drankommt. Ganz zum Schluss, wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann darf er auch was machen. Liebst du den Heiligen Geist so sehr, dass du ihn nicht betrüben willst? Man kann den Heiligen Geist betrüben, das steht im Wort. Und er ist ein Gentleman, er zieht sich zurück. Der steht in die Ecke, der sagt nichts. Der wartet, bis du kommst und wieder nach ihm fragst. Oder du spürst, da ist irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Wenn ich für dich bete und ich spüre die Salbung nicht, dann lasse ich es doch lieber, oder? Weil ich enttäusche dich, ich enttäusche mich, ich enttäusche Gott. Weil ich denke, ich kann es ohne ihn. Wenn ich aber die Salbung spüre, dann weiß ich, es kann nichts passieren, weil Gott ist mit mir. Und wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Und du empfängst auch etwas. Weil Gott ist mit dir. Amen. Wir denken mit dem Herzen. Denk zurück in Sprüche. Daraus quillt das Leben. Lass Lebensgedanken aus deinem Herzen fließen. Lass gute Dinge aus deinem Herzen fließen. Beschäftige dich mit guten Dingen. Ja? Und Sprüche 18,21 sagt, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Leute, ich war früher ein Meister. Ich habe gesagt, ja, das und das passiert mir immer. Dann ist mir's wieder passiert. Habe ich gesagt, siehste, ich habe recht. Ich habe mich ganz toll gefühlt. Ich war nur doof, aber so richtig doof. Ich habe immer das Negative über mein Leben ausgesprochen. Das Negative kam und habe ich mich auch noch gefreut oder mich bestätigt gefühlt. Kennt ihr so Leute? Oh ja, ganz viele. Was sie eigentlich tun, ist immer das Negative aussprechen. Immer das Negative und das Negative und das Negative und das Negative. Wenn ich Leute sagen, ich kann das nicht, sage ich, hör auf, stopp. Du musst sagen, ich kann das. Ich schaff das. Ich krieg das hin. Einer sagt Amen, 2. Leute, das ist wichtig. Das weißt du vielleicht schon alles, aber vielleicht erinnert dich der Heilige Geist bald dran, wenn du denkst, das kann ich nicht. Du musst sagen, ich kann das. Und dann werden sich Dinge verändern. Weißt du, deine Kinder, für deine Kinder bist du das größte Vorbild, wenn du hier hast. Die hören dir mehr zu wie irgendjemand anders in dieser Welt. Und wenn sie dich immer reden hören, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, wie werden sie geprägt? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und genau so werden sie. Ich habe euch erzählt, dass die Juden ihre Kinder erziehen und sagen, du wirst mal ein Firmenboss, du wirst mal selbstständig. Und die meisten Erfindungen, weit vor allen anderen, machen die Juden. Ein kleines Volk von ein paar Millionen Menschen. Über 6000 Erfindungen pro Jahr, je nachdem, ist eine Statistik schon älter. Das nächste Land war die Schweiz mit 3000 Erfindungen, dann geht's runter, Kanada, Amerika, irgendwann kommt Deutschland. Warum die Juden, warum haben die so viele Erfindungen, so ein kleines Volk? Weil die anders denken wie wir. Die sehen ein Problem nicht als Problem, sondern sie sehen es als Herausforderung für die Lösung. Und so denken die, versteht ihr? Ein Schuhfabrikant hat einen Außendienstler nach Afrika geschickt. Hab's am Donnerstag erzählt. Hat gesagt, gucke mal, ob wir da irgendwas machen können, ob wir da einen neuen Markt erschließen. Da kam der Außendienstler zurück, sagt, Chef, kannst total vergessen, da trägt kein einziger Schuh. Da verkaufen wir gar nichts. Dann hat er ihn rausgeschmissen, einen neuen eingestellt, dann ist der nach Afrika geflogen, kam zurück, voll begeistert, Chef, das ist der Hammer, wir werden Millionäre. Kein einziger trägt da unten Schuhe. Wir werden denen alle Schuhe verkaufen. Das Ding war dasselbe. Die Perspektive eine andere. Versteht ihr, was ich sagen will? Und das ist, wo wir uns ändern müssen als Christen. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Und du wirst die Frucht davon essen. Wenn du sagst, ich kann das, wirst du es können. Wenn du sagst, meine Kinder sind die intelligentesten Kinder auf dieser Welt, werden die intelligent werden. Weißt du, dass Einstein zweimal durchgerasselt ist, in der Schule sitzen geblieben? Und seine Mutter hat nicht aufgegeben und gesagt, aus dir wird was Großes. Warum? Weil sie an ihn glaubte. Weil sie gläubig war. Wisst ihr das? Es geht nicht drum, was du für Schulnoten hast, sondern es geht drum, was in deinem Herzen ist. Und wenn du deinen Kindern jeden Tag sagst, du bist der Dümmste, der Doofste, aus dir wird gar nichts, was denkst du, was aus ihnen wird? Genau das wird in ihnen entstehen. Weil du einen Samen in ihr Herz siehst und die Frucht wird aufgehen. Auch wenn du andere Menschen verfluchst. Ich möchte nicht eines Tages vor Gott stehen und da ist irgendeiner in der Hölle, weil ich ihn verflucht habe. Oder weil ich ihm nicht vergeben habe. Oder weil ich bitter war. Oder weil ich dachte, ja, das Kreuz für alle Menschen, gut, aber nicht für den. Wow, so möchte ich nicht vom Vater stehen. Du? Ich hoffe nicht. Also es ist wichtig, was wir sprechen. Seht ihr das nochmal? Wie immens wichtig ist, was wir sprechen. Was dein Herz voll ist, damit geht es über. Und wir haben gesehen, Gott hat seinen Teil erfüllt. Er hat seine Liebe ausgegossen in unser Herz. Wir können nicht eines Tages vor Gott stehen und sagen, ja, du hast keine Ahnung, der hat mich so verletzt, ich war so bitter. Nein, Gott wird sagen, nein, ich habe dir den Schlüssel zur Vergebung gegeben, nämlich Liebe. Stimmt das? Gott hat's getan, schon im Voraus. Römer 2, Vers 14 und 15. Römer 2, 14 und 15. Segnet euch das heute Morgen. Denn wenn Heiden, die das Gesetz, das Wort Gottes nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selber Gesetz. Interessant, oder? Weiter. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Siehst du das? Nochmal, ich erkläre es euch auf eine einfache Art und Weise. Ein Christ tut nicht, was Gott gefällt. Und ein Nicht-Christ tut, was Gott gefällt. Damit beweist der Nicht-Christ, dass Gottes Gesetz, obwohl es gar nicht kannte, dennoch in sein Herz geschrieben war. Schon wieder geht's ums Herz. Seht ihr das? Wenn wir als Christen uns Christen nennen, tun nichts Gutes und die Ungläubigen da draußen tun viel mehr Gutes als wir, dann ist die Frage, Jesus hat gesagt, an den Früchten wird man Menschen erkennen. Nicht an ihrem Status, nicht an ihrer Kirchenzugehörigkeit, nicht an ihrer Ausbildung, sondern an den Früchten. Wenn man in dein Leben schaut, sieht man, was du lebst. Da, wo du deine Zeit investierst, deine Finanzen, deine Minuten, wo dein Herz hängt, da sieht man, was dir wichtig ist. Amen. Ist gar nicht schwierig, ist offenbar. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Jetzt pass gut auf. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Und wo kommen diese Gedanken her? aus dem Herzen. Wir denken mit dem Herzen. Das war das Beispiel vom letzten Mal. Prüfungen, mein Lieblingsbeispiel. Vor jeder Prüfung bin ich fast 1000 Tode gestorben. Und mein Herz sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du hast nicht genug gelernt, du hast das Falsche gelernt. Bei euch natürlich nie, aber bei mir war es halt so. Ja? Und dann habe ich die Prüfung bestanden, was sagt mein Herz? Habe ich doch gleich gewusst. Habe ich dir doch gleich gesagt, dass du das kannst. Wisst ihr, das ist furchtbar. Aber ich habe gelernt, Herz, halt die Schnauze. Vorher und nachher. Und dann geht's mir gut. Ich lasse mich nicht mehr leben. Wisst ihr, da draußen gibt's Menschen in der Welt, die haben dieses Prinzip verstanden. Und sie manipulieren die Zuhörer genau über diese Schiene. Und dann verkaufen sie die Heizdecke für 3.500 Euro und die superduper Supermatratze für 8.500 Euro und die Oma freut sich. Geht heim und sagt, oh, guck mal, was ich für tolle Matratze, kostet normal 16.000, ich habe sie für 8 gekriegt. Ich habe 500 runtergehandelt. Und der Verkäufer tanzt Polka die ganze Nacht und die Oma freut sich. Und dann guckt der Sohn ins Internet und sagt, du, das ist eine China-Matratze, gibt's für 200 Euro um die Ecke. Oh, das ist aber fies. Ah, der hat mich so begeistert beim Verkaufen. Ja, weil er andockt an deinem Herzlein, weil dir genau das sagt. Ich habe es gelernt als Autoverkäufer. Du musst die Leute abholen. Du musst immer das finden, wo die Gemeinsamkeit ist. Wenn du spürst, dass die Frau eher kaufen will, dann connecte dich mit der Frau und stell den Mann ruhig. Gib ihm Kaffee. Beschäftige ihn mit was. Und dann red mit der Frau, warum der rote Golf so schön ist. Der Mann wollte einen schwarzen Passat, die Frau einen roten Golf. Aber der Rot ist so schön. Ja, der Rot, ach, setzen Sie sich doch mal rein. Fühlen Sie, riechen Sie mal. Die Sinne. Kennt ihr das? Das ist der Teufel. Schnupper doch nur mal. Riech doch mal. Oh, der riecht so schön nach neu. Wir müssen nur hier unterschreiben. Schatzi, jetzt komm, unterschreib. Und er guckt so, ich will das rote Auto nicht. Und sie guckt ihn an und sagt, ja, dann ist 4 Wochen nichts. Und was macht der Mann? Oh, Gott, ich habe ein rotes Auto. Das ey, könnt ihr darüber Bücher schreiben, wie das funktioniert. Super funktioniert das. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, Leute, die dich durchschauen, die auch so ein bisschen in die Richtung trainiert sind. Dein Herz ist so entscheidend wichtig. Ich habe Leute gehabt, die haben einen Kredit gemacht. Die haben 200 Euro zum Leben übrig gehabt. Kreditanfrage. Habe ich gesagt, und jetzt? 250 Euro im Monat, das geht doch nicht auf. Ich will das Auto. Sei aber, sei, mein Chef durfte das nicht mitkriegen. Aber ich habe gesagt, überlegen Sie doch nochmal, kaufen Sie sich doch einen Gebrauchten. Kriegen wir 100 Euro hin, aber das ist ja schon zu viel. Wie wollen Sie die Versicherung denn? Das geht. Wer stand 3 Monate drauf vor meiner Tür? Kann ich das Auto zurückgeben? Du hältst es im Kopf nicht aus. Wer hat den Verstand überstimmt? Das Herz. Das Herz. So funktioniert jede Werbung. Die funktioniert nicht über den Verstand, sondern ihr guckt so. Ja, Halleluja. Die Gedanken des Herzens, die sprechen dich entweder frei, dein Gewissen spricht dich entweder frei oder es klagt dich an. Stimmt es? Wenn du Mist gebaut hast, brauchst du eigentlich niemanden, der kommt und sagt, hey, was hast du denn da wieder gemacht? Keiner weiß es besser wie du. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn du von neuem geboren bist, dein Herz Jesus gehört, kannst du nicht mehr fröhlich sündigen. Das geht nicht mehr. Es geht absolut nicht mehr. Du kämpfst vielleicht noch mit Sünden, bis du ganz darüber herrschst oder frei wirst. Kein Thema. Aber du kannst nicht mehr sündigen wie vorher und sagen, oh, das war so toll. Nee, das geht nicht mehr. Du kannst auch, wenn du wirklich von neuem geboren bist und der Heilige Geist in deinem Herzen lebt, kannst du nicht andere Menschen hassen. Das geht nicht. Du tust dir selber am meisten weh. Nicht den anderen. Die sind vielleicht gerade auf der AIDA und machen eine Kreuzfahrt. Das tut dir noch mehr weh. Ich habe Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich Feinde hatte, die ich mir auserwählt habe, meine Feinde. Und je gut es da denen ging, desto zorniger bin ich geworden. Und dann habe ich gebetet wie Elia, Herr, sende Feuer vom Himmel. Und er hat gesagt, bleib genau da stehen, es kommt gleich. Nein, nicht ich, die anderen. Nee, das ist nicht der Weg. Du musst vergeben. Du musst loslassen. Um deinetwillen. Ich weiß, das kostet alles, Leute. Aber Jesus hilft uns. Und nochmal, was uns nicht kaputt macht, macht uns stärker. Leider sind viele Christen auf diesem Prozess hängen geblieben und haben nicht überwunden. Und dann kommt eine Verletzung zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Weißt du, wenn du eine Wunde hast, wer weiß, was da schnell kommt? Du sagst, ey, das ist doch gerade eben erst passiert. Wo kommen die? Die riechen das. Belzebul ist ein anderer Name für Satan. Er heißt Herr der Fliegen. Ich habe 1989 im Kernkraftwerk gearbeitet und dann habe ich mit dem Kumpel erzählt und lauf so und habe keinen Schutzhelm auf, habe den vergessen und knalle voll mit dem Kopf gegen Eisenträger. Bong, bau. Dann bin ich da gewesen, haben nicht mehr gewusst, wie ich heiße. War ganz irr. Dann haben sie mich ins Krankenhaus, so Gehirnströme messen und alles Mögliche und ich war so eine Woche lang Matsch im Kopf. Oh, und dann kam die Berufsgenossenschaft und jeder wollte wissen, was da genau war. Ich sagte, Leute, ich will meine Ruhe, ich habe Kopfweh. Dann lag ich da in einem 7-Mann-Zimmer im Krankenhaus. Kennt ihr das? Der eine furzt, der andere schnarcht, der nächste spielt sein Nintendo. Oh. Dann habe ich mir die Decke über den Kopf, so einen Schlitz gelassen. Ja, wie kann ich ein bisschen schlafen? Und dann kommt eine Fliege. Die hat mich 2 Stunden geärgert. Das ist eine wahre Geschichte. Und dann fliegt die durch den kleinen Atmungsschlitz mir auf meine Nase und auf den Mund. Und das hat die 3-4 Mal gemacht. Dann habe ich die Decke weg, die ganzen Piepsdinger abgerissen, aus dem Bett raus, über die 3 anderen Betten drüber. Und die, Hilfe, Hilfe, der dreht durch, Schwester. Und dann habe ich die Fliege gejagt und geschrien, die haben gar nicht gewusst, was los ist. Ich habe so einen Zorn gekriegt, ja. Vergesse ich nie. Und dann alle hinterher. Und dann kamen die ganzen Ärzte und wollten mich ruhig stellen und die haben gar nicht gewusst, was los ist, ja. Haben die dem was Falsches gespritzt und so? Und ich, scheiß Fliegen, die Fliegen raus. Na gut, danach hatte ich 2 Wochen Einzelzimmer. Ohne Fliegen. Und das Lustigste war, als dann Barbara kam, mich zu besuchen, habe ich gesagt, ihr Mann ist wahnsinnig. Der ist gemeingefährlich. Und damals habe ich noch gepumpt und habe Kraftsport gemacht und so. Und er war schon ein Tier. Gell, Bärbel? Das war lustig. Alle Ärzte und alle Schwestern waren ganz lieb zu mir. Ich weiß auch nicht warum, aber naja, gut. Eine Fliege kann dich in den Wahnsinn treiben, weißt du? Eine Fliege, die auf deiner Wunde rummacht. Kennt ihr das? Oh, ich kenne das. Oh Mann, schlimm, oder? Halleluja. Gott ist gut. Okay, wo waren wir? Bei Römer, gell? 14 und 15 haben wir gehabt. Da gehen wir zu 1. Johannes 3, 22. 1. Johannes 3, 22. Halleluja. Wow. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Auch das fließt aus deinem Herzen heraus. Dieser Wunsch, das zu halten, was vor ihm wohlgefällig ist. Das zu tun, was seine Gebote fordern. Amen. Auch das ist dann in deinem Herzen drin, wo du sagst, ich habe keinen Bock auf Gottes Gebote oder ich habe richtig Lust darauf. Und das Gute ist, selbst wenn du keinen Bock hast, kannst du sagen, Herr, ich habe zwar keine Lust, aber du gibst das Wollen und das Vollbringen. Und ändere mein Herz so, damit ich Lust auf dein Gesetz bekomme, auf deinen Willen bekomme. Amen. Ihr versteht mich schon richtig, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber die Prinzipien sind dieselben, dass wenn wir Gottes Willen erfüllen, dann ist es Freude für ihn. Das ist bei dir auch nicht anders, wenn deine Kinder das tun, was du sagst. Und warum willst du, dass sie tun, was du sagst? Weil du es gut mit ihnen meinst. Amen. Du verbietest nicht die 15. Eiskugel, weil du denkst, jo, nee, du weißt, nach der 3. wird sie wahrscheinlich schlecht. Ja? Und dann kann der Kleine stampfen und schreien und weinen, du weißt genau, jetzt gibt's keine 4. Ne? Und auch wenn der sagt, oh, ich möchte die anderen 14 Eissorten auch noch probieren, sagst du, nein, es ist nicht gut für dich. Und manchmal lässt Gott es zu und dann ist dir so schlecht, dass du weißt, oh, war doch nicht gut. Ja? Halleluja. Und wir halten diese Gebote aus Liebe heraus. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das verstanden hast. Dass du die Gebote aus Liebe heraus hältst. Dass du Du bist auch deinem Mann oder deiner Frau treu oder deinen Kindern gegenüber treu oder deinem Arbeitgeber gegenüber treu, wenn du das aus Liebe heraus tust. Wenn dich jemand zwingt dazu, dann wird's schwierig, dann wird's anstrengend. Das macht keinen Spaß und da hat auch dein Herz überhaupt keine Lust dazu. Aber wenn es aus der Liebe heraus passiert, und das ist der Prozess, wo ich merke, wow, wir kriegen immer mehr Lust am Herrn. Du auch, oder? Ich glaube, du bist heute weiter wie vor einem Jahr und ich glaube, dass du in einem Jahr weiter bist wie heute. Warum? Weil du durch einen Prozess der permanenten Veränderung gehst, durch die Waschung im Wasserbad des Wortes, wo du weißt, ja, das ist nicht mehr gut, das brauche ich nicht mehr. Ich kann mit manchen Leuten mich nicht mehr unterhalten, es geht einfach nicht mehr. Nicht, weil ich lieblos bin, sondern weil ich mir den Mist nicht mehr antun kann. Ja, wenn ich manchmal beim Arzt im Wartezimmer sitze, dann denke ich, ich bin hier im Wettbewerb. Wer hat eine schlimmere Krankheit? Ja, naja, und Bärbel, die lacht schon immer. Oder irgendwo im Restaurant. Ich höre das immer. Immer höre ich das. Ich setze mich immer in die Ecke. Wer sitzt 2 Minuten nebendran? Irgend so ein Faselhainer. Und faselt da einen zusammen. Und ich denke, oh. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist für mich so anstrengend. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen Gnade. Bärbel sagt immer, Schatz, hör doch nicht noch. Ich höre das gar nicht. Ich würde es so gern. Unglaublich. Okay, wir halten seine Gebote. Johannes 14, 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Nochmal, früher habe ich das immer gelesen und habe gedacht, oje, oje, oje. Und dann hat der Herr 3-mal nacheinander zu mir gesagt, Thomas, liebst du mich, hältst du meine Gebote? Sag ich, ja, Herr, jetzt hast du 3-mal gesagt, hör auf mich zu quälen, ich weiß, ich schaff's nicht. Ja. Und dann hat er es nochmal gesagt und die Stimme wurde immer liebevoller. Herr, was will er mir jetzt sagen? Und er sagt, Herr, Thomas, dein Fokus ist falsch. Du musst weg vom Gebote halten in diesem Vers hin zur Liebe. Und dann wird's ganz leicht und angenehm. Wenn ich nämlich den Herrn liebe, dann halte ich gerne die Gebote. Wenn du bei jemandem zu Gast bist, den du gerne hast, und dem ist ganz wichtig, dass du an der Türe die Schuhe ausziehst, machst du das dann gerne oder sagst du, nö, ich doch nicht, sehe ich doch gar nicht ein. Und dann läufst du rein ins Wohnzimmer mit deinen Quadranten und pff, vielleicht noch auf dem Tisch. Pff. Ja, was bist du dann? Lieblos, respektlos. Du zwingst deinen Willen auf. Aber wenn ich jemand liebe, ziehe ich schon selber die Schuhe aus. Warum? Weil ich ihn respektiere, weil ich ihn liebe. Und das können wir jetzt endlos fortsetzen. Von ganz kleinen Dingen bis in die ganz großen. Und bei Jesus ist es nicht anders. Der sagt nicht, los, halte meine Gebote. Und er weiß genau, du hast keinen Bock drauf. Wer von euch möchte einen Arbeitnehmer einstellen, wenn du Arbeitgeber wärst und du weißt, der hat gar keinen Bock zum Arbeiten? Wer würde den gerne einstellen? Da weißt du doch schon im Voraus, erspar dir den Ärger. Such dir einen anderen. Lydia, gell, du kennst dich da aus. Ja, Lydia ist Arbeitgeber. Die weiß das. Und das ist so. Glaubst du, Jesus ist dümmer als wir und er hat Bock auf Leute, die keinen Bock haben? Er möchte Leute haben, die brennen in der Liebe. Weißt du, und dann darfst du dich lieben lassen, zuerst von Gott. Und dann fließt die Liebe zurück. Lass Liebe in dein Herz laufen. Ihr habt das Prinzip hoffentlich verstanden heute Morgen. Lass die Liebe Gottes in dein Herz laufen. Du kannst für jede Situation Liebe nehmen. Du kannst auch für jede Situation Hass nehmen. Das funktioniert genauso gut. Und genauso einfach. So schnell wie der Hass manchmal kommt, da kannst du dich auch für die Liebe entscheiden. Sagen, ich will jetzt nicht hassen. Ich vergebe jetzt. Punkt. Ich lass jetzt los. Ich trete nicht nach. Das ist nur, du bist der Einzige, der das in deinem Leben machen kann. Da wird keiner an der Türe klingen und sagen, guten Tag, ich bin vom Vergebungsbusiness. Ich habe in der Annonce gelesen, Sie brauchen jemanden, der Ihnen beim Vergeben hilft. Das wird nicht passieren. Da kommt keiner, der dir über die Straße hilft. Du musst selber lernen, über die Straße zu gehen. Links und rechts zu gucken, wissen was, wo, wann, wie. Und das ist nicht schwer, Leute. Das ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Wenn ich euch das immer so sage, ist nur eine Entscheidung entfernt, dann meine ich das so. Ich bin früher in zig Seminaren gesessen. Die 25 Schritte in die Vergebung. Wo das Seminar rum war, war ich noch verwirrter wie vorher. Weil meine Unterlagen, DIN A4 Seiten mitgeschrieben, 20, 30. Ich sage, Schatz, hast du das verstanden? Ja, auch nicht wirklich. Ja, das Seminar hätte immer sparen können. Kostet Geld, kostet Zeit, kostet Nerven. 25 Schritte in die Vergebung. Wo steht denn das in der Bibel? Ja, ist das die Wahrheit oder nicht? Weißt du, das Gute ist ja immer, wenn du so und so viel Prozesse hinter dir hast, wo du ausprobiert hast und du merkst, das funktioniert alles nicht, dann ist es schon mal was Gutes. Weil das kannst du schon ausschließen. Amen. Du weißt genau, wie es funktioniert. Vergebung funktioniert ganz einfach in deinem Herzen, wo du dich dafür entscheidest. Meinem Vater habe ich gleich vergeben, meiner Mutter habe ich 4-mal vergeben in einem Zeitraum von 5 Jahren, bis ich durch war. Wenn es nicht mehr wehtut, dann weißt du, bist du durch. Solange es noch wehtut, weißt du, das ist wie beim Kochen. Du stichst ins Fleisch, oh, ist noch nicht durch, nochmal 5 Minuten. Anderen Weg gibt's nicht. Amen. Halleluja. Aber die Liebe Gottes, lass sie in dein Herz hineinfließen, in jeder Situation. Das ist möglich. Du kannst sagen, ich lasse hineinfließen oder eben nicht. Sag dir noch zum Schluss einen Satz, den darfst du aufschreiben, wenn du willst. Der geht so. So wie du bist, so denkst du. Ich lese das nochmal vor. So wie du denkst, so bist du. Soll sich etwas ändern, musst du anfangen, anders zu denken. Ich will eine andere Partei. Ich wechsle meinen Arbeitsplatz. Ich wechsle meinen Wohnort. Das Dumme ist beim Arbeitsplatz und beim Wohnort, du nimmst dich immer selber mit. Du kannst dich nicht dort lassen. Das wäre schön. Geht aber nicht. So, du nimmst das Problem immer mit. Ist immer in deinem Täschchen drin. Und in deinem Herzlein. Verstanden? Nochmal, so wie du bist, so denkst du. Und so wie du denkst, so bist du. Soll sich was ändern, musst du anfangen, anders zu denken. Die Bibel nennt es Glauben. Du musst anfangen zu glauben, und zwar dem Richtigen. Du musst der Liebe glauben und nicht mehr dem Hass. Du musst der Vergebung glauben und nicht der Unvergebenheit. Du musst dem Nachsichtigen anfangen zu glauben und nicht der Bitterkeit. Ich könnte jetzt endlos weitermachen, ihr wisst das alles. Aber die Situationen werden kommen und du entscheidest dich in der Situation, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, wie du lebst. Ich weiß eins aus Erfahrung. Ob du vergibst oder nicht vergibst. Vor allem, wenn du nicht vergibst. Es vergeht viel Zeit, die nie wieder kommt. Du kannst 20 Jahre mit jemandem im Streit und im Groll verbringen und nach 20 Jahren versöhnst du dich. Und ich weiß genau, was du denkst. Das hätte ich schon vor 20 Jahren haben können. Du hast 20 Jahre deines Lebens vergeudet, nur als Beispiel, in Bitterkeit, in Streit, ihr habt euch auf keinem Geburtstag mehr getroffen, ihr habt euch nicht mehr gegenseitig eingeladen, nichts. Und dann versöhnt ihr euch. Das ist besser wie nicht versöhnen. Nicht falsch verstehen, aber die 20 Jahre, für was waren die gut? Nur für deinen Schmerz, sonst für gar nichts. Weil am Ende bist du genau wieder da, wo du angefangen hast. Amen. Und Gott macht dasselbe mit uns. Ich habe es euch am Donnerstag erklärt, in einem Bibelabend. Gott führt dich immer wieder an den Punkt, wo du weg bist. Alle Wege, die von Gott wegführen, sind Sackgassen. Alle. Siehst du bei Mose, der lief 40 Jahre Gott weg. Wo hat er geendet? Genau da, wo er weggelaufen ist. Jona lief Gott weg. Wo hat er geendet? Genau da, wo er weggelaufen ist. Heute hat sich das nicht geändert. Wenn wir in eine andere Richtung gehen, als wo Gott uns haben will, sind alles Sackgassen. Weißt du, ich habe probiert, in der Sackgasse im Geist rauszufahren. Ich bin mit Vollgas nach vorne, rechts, links, bis ich gemerkt habe, ich muss zurück da, wo ich reingefahren bin. Ist es im Natürlichen so? Im Geist genau dasselbe. Wir können kämpfen und probieren und sagen, Gott, segne meine Bescherung. Ich will, dass du meinen Weg segnest. Und Gott sagt, nö. Kannst du kämpfen? Ja, ich habe es probiert. Und dann merkst du, okay, ich gebe auf. Deswegen stehe ich so gerne im Lobpreis. Ich gebe auf. Immer wieder sage ich meinem Fleisch, gebe auf. Und dann hebe ich die Hände. Deutscher Mann hat mir zu mir gesagt, deutscher Mann hebt nicht die Hände. Schon gar nicht im Lobpreis. Bruder, mit dir stimmt was nicht. Er hat gesagt, werd frei. Und wenn du ganz frei bist, kannst du so machen. Halleluja. Amen. Und manchmal kann man sich eine Kurbel bestellen. So habe ich mit angefangen. Ich habe mir eine Kurbel bestellt, habe ich hier einbauen lassen, dann ging das langsam so. Also nicht so, sondern so. Ja? Und dann kam dann langsam, oder so. Am Anfang war ich so, und habe ich immer rumgeguckt. Wer guckt, die beobachten mich jetzt. Ich will nicht, dass mich jemand sieht, wenn ich die Hände hebe. Wie kindisch. Kann ich heute drüber lachen, aber damals. Und dann, wo ich das geschafft habe, so zu stehen, dachte, wow. Ich bin ein Überwinder. Die anderen waren alle total am Anbeten. Die haben mich überhaupt nicht beachtet. Aber ich. Heute ist mir das so wurscht. Und heute stelle ich mich, wenn es geht, immer vorne hin. Und dann sehe ich hinten nichts. Amen. Oh Mann, Halleluja. Gott fordert. Mit dem Satz komme ich zum Schluss. Gott fordert nur eine Sache zurück von uns. Dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist das Einzige, was Gott fordert. Gott fordert keinen Dienst von dir, kein Kirchengebäude, keine Religion. All das ist ein Gnadengeschenk an dich. Stimmt es? Als Jesus aus dem Wasser kam in seiner Taufe, sagte der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er sagte nicht, das ist mein geliebter Papst, mein geliebter Apostel, mein geliebter Prophet, mein geliebter Wunderheiler. Nein, das sagte der Vater nicht, da hat er kein Interesse dran. Das ist ein Geschenk an dich. Ich habe euch vor ein paar Wochen gesagt, der fünffältige Dienst heißt im Griechischen Doron. Doron heißt Geschenk. Habe ich es richtig ausgesprochen? Doron. Und dann ist Zunge, dann da. Jetzt. Okay. Ich krieg's schon hin. Das Wort heißt in der ursprünglichen Bedeutung Geschenk. Also der fünffällige Dienst ist ein Geschenk an dich, wo Menschen dir dienen. Amen. Wenn du in den Himmel kommst, da sagen sie nicht, oh, Pastor Thomas kommt. Da bin ich nur der Thomas, Gott sei Dank. Halleluja, weil da ist der Oberpastor, der Oberhirte. Wie heißt der? Ah, ihr seid gut. Halleluja, können wir ja bald Prüfung machen, oder? Halleluja. Okay, und ein Satz noch zum Schluss für dich, den nimmst du mit. Machst damit, was du willst. Wenn man auf die Tube drückt, kommt der Inhalt. Amen. Papa, ich danke dir für das Wort und ich danke dir, dass du mit jedem weiter arbeitest. Papa, ich danke dir, dass jeden Tag und jede Stunde und jede Minute die Chance ist, etwas zu verändern, die Chance ist, dich einzuladen, zu sagen, Papa, ich entscheide mich für Liebe anstatt für Hass, ich entscheide mich für Vergebung, ich entscheide mich fürs Loslassen, ich möchte nicht im Groll leben, in dem Hass, in der Vergebung, auch wenn es ganz arg wehtut. Und Jesus, wir wissen, du bist durch den größten Schmerz am Kreuz, wo du gesagt hast, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus, du weißt, was es heißt, verlassen zu sein. Du weißt, was es heißt, verraten zu werden. Du weißt, was es heißt, enttäuscht zu werden. Du weißt, was es heißt, einsam zu sein. Jesus, du weißt, was es heißt, alleine beten zu müssen, weil sie eingeschlafen sind. Jesus, du kennst jeden Schmerz dieser Welt. Aber du warst bereit, es alles auf dich zu nehmen, damit wir Frieden haben. Damit wir in dir Frieden haben. Jesus, und ich entscheide mich heute Morgen ganz neu für diesen Frieden. Und egal, ob ich auf dem Gehweg parke oder einer von mir rumtrödelt, Jesus, ich entscheide mich für den Frieden. Auch wenn immer noch mein Fleisch aktiv ist und immer noch Zorn und Groll in mir hochkommt, ich entscheide mich für den Frieden. Und Jesus, du gibst mir beides, das Wollen und das Vollbringen. Und danke, Heiliger Geist, dass du mich ermahnst. Danke, dass du mir sofort ein Stoppschild vor die Augen setzt und sagst, Thomas, nicht weiter bis dahin. Es ist nicht gut, geh nicht den Weg. Lass die Wurzel der Bitterkeit nicht wachsen. Vater, wir wissen, dass das Unkraut immer schneller wächst als der Weizen. Wir wollen kein Unkraut. Wir wollen auch nicht 3 Tage warten, auch nicht 3 Wochen oder 3 Stunden, sondern wir wollen sofort, Papa, sofort die Wurzel der Bitterkeit ziehen und sagen, diesen Samen will ich nicht in meinem Ackerboden, sondern ich möchte, dass der ganze Ackerboden reserviert ist für das gute Wort Gottes und Frucht bringt 30, 60, 100-fältig. Und danke, Jesus, dass du das tust in einem jeden von uns. Und danke, dass deine Gnade mächtiger ist. Deine Gnade ist mächtig. Dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Und danke, dass du jeden liebst, der heute da ist. Danke, dass du jeden liebst, der CD hört oder im Internet zuhört. Danke dir, dass das Wort Gottes ausgeht nach Deutschland, Herzen verändert für immer, uns rausholt aus Religion, uns rausholt aus Verdammnis und Bitterkeit und Hass und uns frei macht, ganz frei. Dein Wort sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wahrhaftig frei. Danke für diese wunderbare Freiheit, Jesus. Halleluja. Amen.